Hallo, hier ist Bibletunes mit einem Spezial zum Thema Das Trauma des 7. Oktobers. Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein im Gespräch über die aktuelle Lage in Israel.
Herzlich willkommen in unserem Podcast Das Trauma des 7. Oktobers. Mein Name ist Asaf Ze'evi. Ich bin gebürtiger Israeli, Reiseleiter und Buchautor, unter anderem auch zum Thema Nahostkonflikt. Inzwischen liegt der 7. Oktober 5 Monate zurück. Wir starten mit einem Blick dorthin, wo es am 7. Oktober begonnen hat. Otef Asa nennt man die Gegend rund um den Gazastreifen auf israelischer Seite, zu Deutsch Gaza-Mantel. Dort sieht man die ersten Einwohner, die heimkehren, zurück, nachdem sie am 7. und 8. Oktober evakuiert wurden. Ganz ohne Raketenalarm geht es noch nicht. Aber der Alarm ist relativ selten und mit dieser Bedrohung können die Einwohner schon fast 20 Jahre lang umgehen. Ein Eindringen von Terroristen, so wie es am 7. Oktober der Fall gewesen ist, ist praktisch unmöglich geworden. Damit das unmöglich bleibt, begann das Militär mit dem Bau neuer Kasernen. In mehreren Orten in Grenznähe werden künftig auch Soldaten wohnen. Viel mehr als vor dem 7. Oktober. Man sieht einen Unterschied zwischen der Bevölkerung der Kibbuzim und der Bevölkerung der Städte. Im Kibbuz kennt nicht nur jeder jeden, die Ortschaften haben soziale, wirtschaftliche und politische Organe, die dazu fähig sind, einen Neustart gemeinsam zu gestalten. In der Stadt sind die Leute auf sich gestellt. Wer im Kibbuz lebt, hat eine Ansprechadresse. Seine Rückkehr ist organisiert. Wer in der Stadt lebt, muss einfach die Koffer wieder packen und heimfahren. Er ist auf sich gestellt. Während ein Kibbuz entscheiden kann, die Familien mit Kindern kommen erst dann zurück, wenn die Schule wieder voll im Betrieb läuft, und bis dahin wird es für alternative Lösungen gemeinschaftlich gesorgt, haben Familien aus den Städten keine Alternativen. Sie können einfach nicht mehr im evakuierten Hotel lange bleiben, spätestens wenn dort die provisorischen Schulen ihren Betrieb wieder einstellen. Was sollen sie machen? Und so hört man zögerliche und auch ängstliche Stimmen von Menschen, die in den Städten zurückkehren. Aber sie kehren zurück. Innerhalb des Gazastreifens machte die israelische Armee Fortschritte in der Stadt Khan Yunis. Dort gab es hunderte Festnahmen. Und das bringt uns zur heutigen Hörerfrage. Die Hörerin Annette stellt die Frage: Wie schafft man es, dass sich unter den vielen Zivilisten, die sich in Sicherheit bringen, nicht auch Terroristen untertauchen? Ich denke, das kann man nicht vermeiden. Allerdings denkt so auch das Militär und der Geheimdienst, und sie filtern, sie kontrollieren Bevölkerungsmassen, die von Punkt A nach B gehen, und suchen gezielt. Genau dabei kommt es zu vielen Verhaftungen, Befragungen und Freilassungen für Unbeteiligte anschließend. Die Sicherheitskräfte suchen nicht nur Personen, sondern auch Informationen, die zu weiteren Personen führen werden. Aber ganz vermeiden kann man das Untertauchen von Terroristen sicher nicht. In einem der Tunnel, der als Hamas-Hauptquartier fungierte, fand das Militär laut eigenen Angaben die Dateien der Baupläne für die Tunnelsysteme der Hamas. Und in den letzten Tagen wurde der bis jetzt längste gefundene Tunnel vernichtet. 4 Kilometer lang war er, 50 Meter tief und so groß, dass ein Auto da durchfahren kann. Im letzten Teil des Gazastreifens, der noch nicht durch Israel kontrolliert wird, in der Stadt Rafah, kam es noch nicht weiter. Einerseits wollte Israel einem Freilassungsdeal der Entführten eine Chance geben? Andererseits geben die Amerikaner noch kein Grün, weil sie von Israels Pläne für eine Evakuierung von mehr als 1 Million Palästinenser aus Rafah, bevor man die Stadt erobert, nicht überzeugt sind. Die Pläne sind wohl halbgar. Und in der Tat ist die humanitäre Lage im Gazastreifen problematisch. Die gesamte Bevölkerung leidet unter mangelnder Ernährungssicherheit und bis zu einem Viertel der Bevölkerung leidet inzwischen unter Hunger. Wir konnten die Woche Bilder sehen von mehreren Lastern, die Hilfsgüter angebracht haben, vor allem in den Norden des Gazastreifens. Dort wurden sie von Massen bestürmt und es kam zu einem Zwischenfall, bei dem es mehr als 100 Tote gab. Laut palästinensischen Medienberichten tötete sie israelisches Feuer. Auch die Soldaten bestätigen, sie hätten das Feuer eröffnet, allerdings nur auf einen kleinen Teil, der auf sie zurannte und für sie eine lebensbedrohliche Situation darstellte. Die meisten wurden zertrampelt durch die Massen, behaupten sie. Tatsächlich ging die Zahl der Hilfslaster zurück. Ein paar Staaten starteten mit dem Abwurf von Hilfsgütern von Flugzeugen. Abgesehen davon, dass ein Teil der Hilfsgüter ins Meer fiel und ein anderer Teil auf israelischen Boden landete, ist die Effizienz, die Menge, die man über die Luft bringen kann, viel kleiner als mit Lastern. Nur für den Fall, dass es jemandem vielleicht nicht klar war. Solche Flüge werden mit Israel koordiniert und bekommen die Freigabe. Richten wir unseren Blick auf das Westjordanland. Dort gab es wieder vereinzelte Anschläge, aber es ist in dieser Region nichts Neues und insgesamt ruhig. In der früheren Episode über Symmetrie haben wir über die amerikanische Absicht berichtet, radikale Siedler zu sanktionieren. Meine Einschätzung war damals, dass das nicht so viele Namen sein werden. Nun liegen die Namen vor. 4 Personen. Einer von ihnen hat Palästinenser bedroht, damit sie ihr Land verlassen. 2 andere haben Steine geworfen und der 4. hat israelische Linksaktivisten angegriffen. 4 Personen ist nicht viel und ihre Taten sind nicht so schwerwiegend wie andere terroristische Aktivitäten. Allerdings haben die amerikanischen Sanktionen von Einzelpersonen eine größere Botschaft. Damit stellen die Amerikaner die Rechtsstaatlichkeit Israels in Frage. Wenn Israel da nicht besser aufpasst, könnte es ein größeres Problem werden. Und nun richten wir unseren Blick auf die nördliche Front. Nein, besser gesagt, auf den nördlichen Krieg. Es ist der Krieg, über den kaum berichtet wird, besonders in ausländischen Medien. Aber seit dem 8. Oktober befindet sich der Norden Israels im Krieg. So auch der Süden des Libanon. Auf der israelischen Seite landeten bis heute über 3000 Raketen. In dieser Rechnung sind die Mörser und Panzerfäuste nicht enthalten. Panzerfäuste sind allerdings die häufigste Waffe, die eingesetzt wird. Und inzwischen erreichen sie bis 5 Kilometer im Landesinneren. Solange man einen Augenkontakt mit dem Ziel hat, kann man die neuen Panzerfäuste ganz gut gezielt schießen. Und sie sind tödlich. In letzter Zeit versuchte Hisbollah, die vom Libanon aus schießt, die israelischen Abwehrsysteme. Mit dem Abschuss unterschiedlicher Mengen von Raketen auf einmal versuchen sie, die Schwachpunkte des Systems zu studieren. Sie wollen entdecken, wo die Batterien stationiert werden. Israel wiederum ändert die Positionierung immer wieder. Wer keine Bilder aus den Orten entlang der Grenze gesehen hat, kann sich die Situation kaum vorstellen. Es ist ein Kriegsschauplatz. 43 Orte sind zwangsevakuiert. Dort sind nur noch Soldaten. Über 500 Häuser sind schon seit dem 8. Oktober beschädigt. Manche Häuser können für die Evaluierung ihrer Beschädigung gar nicht erreicht werden. Der Weg dorthin ist zu gefährlich. 61.000 Einwohner sind zwangsevakuiert und wohnen seit 5 Monaten in Hotels. Eine weitere Zahl, die niemand genau kennt, wahrscheinlich mehrere 10.000, haben das Gebiet auf eigene Faust verlassen. Viele Straßen, auf denen Panzer gefahren sind, sind nicht mehr befahrbar. Infrastrukturen sind durch die militärische Nutzung zerstört. Und in manchen Straßen ist keine einzige Fensterscheibe noch ganz, sogar von Autos, weil Artillerie von dort abgeschossen wird. Bis jetzt gab es 17 Kriegstote entlang der Nordgrenze. Auf der libanesischen Seite sieht es nicht besser aus. Es gibt schon über 90.000 Flüchtlinge, die die Region verlassen haben. Die Hisbollah verlor in Auseinandersetzungen mit Israel bereits über 200 ihrer Kämpfer. In Israel bekommen Eigentümer beschädigter Häuser Entschädigungsgelder. Das Gleiche gibt es auch im Libanon, aber dort kommen die Gelder nicht vom libanesischen Staat, sondern von der Hisbollah. Auf beiden Seiten dieser Grenze ist es allen klar, diese Front könnte jederzeit die Hauptfront des Krieges werden, des Krieges, der am 7. Oktober 2023 begonnen hat. Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah sagte mehrfach öffentlich, solange der Krieg in Gaza läuft, läuft er auch im Norden Israels. Und in Israel weiß man, solange die Bewohner des Nordens nicht zurück in ihre Häuser gehen, ist der Krieg nicht zu Ende. Darum widmen wir unser Vertiefungsthema heute der Hisbollah. Was ist genau diese Organisation und was möchte sie?
Dafür müssen wir die Geschichte der Organisation kennenlernen. Zurück zur Gründung. 1981. Die Islamische Republik des Iran ist 2 Jahre alt. Der Sturz des Schah und die Verwandlung des Iran in einen schiitischen Gottesstaat ist nicht das Endziel der Ayatollahs. Ihre große Vision ist die Verbreitung der Schia, des schiitischen Islam, vom Meer zum Meer. Vom Kaspischen Meer bis zum Mittelmeer. Überall in der islamischen Welt. Sie halten Ausschau nach Möglichkeiten, die islamische Revolution, so wie sie es im Iran kurz zuvor gegeben hat, zu exportieren. Zuerst suchen sie nach schiitischer Bevölkerung in Ländern des Nahen Ostens. Das finden sie zum Beispiel im Libanon. Dort suchen Revolutionsgarden eine geeignete Gruppierung, die Einfluss auf den gesamten Staat nehmen könnte. Dank des iranischen Öls können sie auch eine attraktive, großzügige finanzielle Unterstützung anbieten. Die stärkste Bewegung der libanesischen Schiiten hieß damals Amal. Auch Amal war keine Friedenstaube. Die nationalistische libanesische Organisation hatte bereits anti-israelische Sentimente und verfügte über eine größere Miliz. Keine Ausnahme im Libanon. Dafür müssen wir das Gefüge des Zedernstaates verstehen. Der Libanon ist ein multikonfessioneller Staat. Es ist üblich, dass die verschiedenen Konfessionen sich in Bewegungen organisieren und dass diese Bewegungen, jede Bewegung für sich, eine eigene Armee hat. Innerhalb der Konfessionen gibt es Clans. Arabische Großfamilien, die von legalen wie illegalen Geschäften leben. Für ihre eigene Sicherheit und für ihre eigenen Interessen sorgen sie mit eigenen Waffen. Ähnliche Strukturen kennt man auch aus Süditalien. Dort nennt man das Mafia. Zurück zur damaligen Suche der Revolutionsgarden nach einem geeigneten Partner. Es läge auf der Hand, dass der Iran mit der schiitischen Bewegung Amal zusammenarbeiten könnte. Aber für die Iraner war Amal nicht islamisch genug, nicht radikal genug. Amal kooperierte auch mit Christen und Amal war in ihrem Kern und ist es auch bis heute eine libanesische Organisation. Ausgerechnet dann bricht der erste Libanonkrieg aus. Dabei marschiert Israel in den Süden des Libanon ein und wird später Beirut erreichen. Das Ziel der Israelis ist die Unterbindung des jahrelangen Raketenbeschusses durch die PLO auf Nordisrael. Damals saß die PLO in Südlibanon. In diesem Timing finden die Revolutionsgarden eine Gruppe, die sich von Amal absplittet. Eine radikal-islamische, die den Krieg gegen Israel sich zum Ziel setzt. Eine neue Organisation wird gegründet. Erst zwei Jahre später, 1984, ändert die Organisation ihren Namen. Der neue Name heißt Hezbollah. Auf Arabisch sind es zwei Wörter. Hizb Allah. Hizb bedeutet Partei. Allahs Partei. Der Ausdruck geht auf einen Koranvers zurück. Die Hezbollah war für viele junge Leute attraktiv. Nicht wenig, weil sie eine deutlich bessere Zahlung angeboten hat als alle anderen. Das ist bis heute so. Während ein Durchschnittsgehalt im Libanon $400 beträgt, zahlt die Hezbollah $1300 an ihre Kämpfer. Die hauptsächlich iranische Finanzierung ist wirklich großzügig. Zum Vergleich, ein Soldat im Iran erhält rund $250. Aktuell finanziert der Iran übrigens über 200.000 Kämpfer im gesamten Nahen Osten in verschiedenen terroristischen Organisationen. Mehr als die Hälfte davon im Jemen. Nach Schätzungen finanziert der Iran rund 3/4 des Budgets der Hezbollah. Der Rest kommt aus unterschiedlichen Quellen. Drogenhandel, Falschgelddruck, Spenden, aber auch koschere Geschäfte mit verschiedenen Firmen und einige Gelder kommen auch von der libanesischen Regierung für zivile Zwecke. Schon seit einigen Jahren ist die Hezbollah die reichste Terrororganisation der Welt. Ihr Budget beträgt über 1 Milliarde US-Dollar im Jahr. Es ist also kein Wunder, dass viele ihrer Kämpfer und Aktivisten in großen Villen wohnen und teure Autos fahren. Zurück zur Geschichte. Nach dem Einmarsch der Israelis in den Libanon errichteten sie entlang der Grenze zu Israel, auf der libanesischen Seite, einen Sicherheitsstreifen. Dort bauten sie Militärstützpunkte und kooperierten mit einheimischen Milizen, hauptsächlich Christen und Drusen. Zusammen errichteten sie die südlibanesische Armee, die Israel trainierte und finanzierte. Das erklärte Ziel der Hezbollah war die Vertreibung der Israelis aus dem Sicherheitsstreifen und der Kampf gegen die südlibanesische Armee. Zusätzlich bekämpfte die Hezbollah jegliche westliche Präsenz im Land. Dazu gehörten militärische Angriffe westlicher Ziele, Botschaften und Entführung von Westlern. Nach vielen Anschlägen auf israelische Militärposten und Konvois haben sich die Israelis dazu entschieden, den Führer der Hezbollah, Mousawi, zu töten. 1992 war es, als eine Rakete aus einem israelischen Hubschrauber ihn traf. Den Posten des Generalsekretärs der Hezbollah übernahm damals ein junger Mann, erst 32 Jahre alt, Nasrallah. Der heute 63-Jährige ist der Anführer mit der längsten Amtszeit im gesamten Nahen Osten. Jahrzehntelang ist Nasrallah gleich Hezbollah und Hezbollah gleich Nasrallah. Der radikale Islamist ist mit 4 Frauen verheiratet. Einer seiner Söhne kam im Kampf gegen Israel um. Aber die Organisation, die er führt, ist bei weitem nicht nur eine Terrororganisation, nicht nur eine Miliz. Die Hezbollah unterhält Schulen, Arztpraxen, Krankenhäuser, Banken, Sportclubs und Jugendbewegungen. Sie ist in Südlibanon in allen Lebensbereichen gegenwärtig, soweit, dass die Bevölkerung eine Abhängigkeit von der Hisbollah entwickelte. Und sie ist sehr organisiert. Ihr Generalstab heißt Dschihadrat. Sie hat aber auch einen Parlamentsrat, eine Exekutive, eine Judikative und einen Politrat. Sie ist längst im libanesischen Staat integriert. Aktuell ist die Hisbollah die drittgrößte Partei im libanesischen Parlament. Wir haben bereits gesagt, dass eine konfessionelle Miliz im Libanon keine Ausnahme ist. Doch das Ausmaß der Hisbollah ist eine Ausnahme. Aus der Miliz der Hisbollah ist inzwischen eine reguläre Armee geworden. Mit 100.000 Kämpfern hat sie mehr Personal als die libanesische Armee. An Kampfjets kommt die Hisbollah nicht. Auch über Panzer verfügt sie nicht. Aber im libanesischen Bergland sind Panzer das Letzte, was man für den Kampf braucht. Die Kriegstaktik der Hisbollah war Guerilla. Dafür brauchen sie mutige Kämpfer und mobile Waffen, vor allem Panzerfäuste, Handgranaten und Sprengstofffallen. Während der 18 Jahre israelischer Gegenwart in Südlibanon verübte die Hisbollah alle paar Tage oder Wochen einen Anschlag. In den über 4000 Anschlägen starben jährlich 25 bis 30 israelische Soldaten. Dieser Preis war für die israelische Gesellschaft damals zu hoch. So hoch, dass eine anfangs kleine Bewegung, die von 4 Müttern, die ihre Söhne in Südlibanon verloren haben, gegründet wurde, es schaffte, den öffentlichen Druck stark wachsen zu lassen. Der Druck wurde so groß, dass die damalige israelische Regierung sich für einen einseitigen Abzug in einem Hauruck-Verfahren entschieden hat. Im Mai 2000 zog Israel von Südlibanon ab. Die Hisbollah nannte das einen göttlichen Sieg. Was die sunnitischen arabischen Staaten über all die Jahrzehnte seit Israels Gründung nicht geschafft haben, hat die schiitische Miliz geschafft. Mit der richtigen Vorgehensweise, mit der passenden Kampftechnik, hat die Hisbollah die israelische Armee vertreiben können. Der israelische Abzug war in ihren Augen die Flucht von Verlierern. Auch Yasser Arafat interpretierte den Abzug als eine Schwäche Israels. Er hat sich wenige Monate später für die zweite Intifada entschieden. Israel war in seinen Augen kampfmüde. Nach dem Abzug der Israelis bestätigten die UN die Richtigkeit der Grenze bis auf den letzten Meter. Damit hätte die Hisbollah ihr ursprüngliches Ziel erreicht. Auf der Suche nach Legitimation für ihr Fortbestehen findet die Hisbollah mehrere Punkte entlang der 69 Kilometer langen Grenze, die in ihren Augen inkorrekt sind. Doch in ihrer Terminologie verwendet die Organisation immer offensichtlicher den Ausdruck Dschihad gegen Israel. Und dieser wird kein Ende haben, bis Israel nicht mehr besteht. So setzt die Hisbollah Anschläge auf israelische Ziele auch nach dem israelischen Abzug fort. 5 Monate nach dem Abzug schaffen sie es, 3 Soldaten an der Grenze zu töten und ihre Leichen zu entführen. Damals hat sich Israel gegen eine militärische Reaktion darauf entschieden und war bereit, über 400 Terroristen für die Rückgabe der 3 Leichen freizulassen. Israels Besänftigungspolitik, Appeasement, hat den Appetit der Hisbollah nur noch erregt. Um Israel effizient weiter anzugreifen, brauchte die Hisbollah Waffen, die über die Grenze hinausgehen. Sie setzte auf Raketen. Im Juli 2005 griff die Hisbollah eine Grenzpatrouille auf der israelischen Seite an. Sie tötete mehrere Soldaten und entführte 2. Ob sie noch am Leben waren, wusste man nicht. Diesmal hat sich Israel für eine militärische Handlung entschieden, nicht wenig, um die Raketenarsenale der Hisbollah zu vernichten. Wir befanden uns im zweiten Libanonkrieg. Nach einem Monat mit über 2 Millionen Flüchtlingen in Israel und einer ähnlichen Anzahl im Libanon, mit verheerenden Schäden vor allem im Libanon, endete der Krieg mit einer UN-Resolution. Die Hisbollah darf nicht mehr an der Grenze zu Israel bleiben und 15.000 bewaffnete UN-Soldaten sollen dafür sorgen, dass es so bleibt. Wie alle UN-Resolutionen bekam auch diese Resolution einen trockenen Namen: 1701. Und wie so viele UN-Resolutionen blieb auch diese Theorie. Die Hisbollah blieb an der Grenze zu Israel, nur anstelle von Uniform trugen ihre Kämpfer T-Shirts. Im Deckmantel von Umweltschutz und anderen Organisationen hat die Hisbollah ihre Militär- und Beobachtungsposten entlang der Grenze weiterhin unterhalten. Um der innerlibanesischen Kritik für die erbrachte Zerstörung im Zweiten Libanonkrieg entgegenzuwirken, deklarierte die Hisbollah den Baudschihad. Sie finanzierte den Wiederaufbau von Privatbauten wie auch Infrastrukturen. Doch ihr Schwerpunkt lag im Ausbau der militärischen Fähigkeiten für den nächsten Krieg. Im Zweiten Libanonkrieg hatte die Hisbollah rund 15.000 Raketen. Heute verfügt sie über 150.000 bis 200.000 Raketen. Seit 2011 sammelt die Hisbollah praktische Erfahrung im Kriegsfeld. Sie kämpft im syrischen Bürgerkrieg auf der Seite Assads. Auf diese Art unterstützt der Iran Präsident Assad. Sowohl der Iran als auch die Hisbollah brauchen Assad. Sie brauchen besser gesagt ein ruhiges und zuverlässiges Syrien, denn genau das ist die Landbrücke zwischen dem Iran, dem Irak, in dem auch schiitische Milizen aktiv sind, und dem Libanon. Mit Hilfe der Iraner arbeitet die Hisbollah an der Präzisierung ihrer Raketensysteme. Und parallel, wie die Hamas in Gaza, arbeitete Hisbollah auch an Tunnelsystemen. 2018 wurden mehrere Angriffstunnel, die unter der Grenze zu Israel durchführten, durch Israel mit Beton zugestopft. Heute muss man davon ausgehen, dass es nicht die letzten Tunnel gewesen sind. Aber eins der Flaggschiffe der Hisbollah ist ihre Eliteeinheit Radwan. In dieser Einheit dienen rund 8.500 Elitesoldaten, wohltrainiert und auf ihren islamistischen Fundamentalismus geprüft. Ihr Ziel ist die Bestürmung israelischer Ortschaften entlang der Grenze und die Ermordung und Verschleppung möglichst vieler Zivilisten und Soldaten. So ist der nächste 7. Oktober im noch deutlich größeren Stil vorprogrammiert. Aus diesem Grund evakuierte Israel die Bevölkerung entlang der Grenze. Und aus diesem Grund sind sie nicht bereit, zurückzukommen, solange die Bedrohung noch da ist. Israel verlangt den Rückzug zumindest der Eliteeinheit von der Grenze. Sie sollten nicht weiter südlich vom Fluss Litani, der ein paar Kilometer nördlich der Grenze zu Israel ins Mittelmeer fließt, bleiben. Hisbollah-Führer Nasrallah sagte lachend, es wäre leichter, den Fluss zur Grenze zu bringen, als die Kämpfer zum Fluss. Die Kämpfer bewohnen die Dörfer entlang der Grenze. Sie sind dort zu Hause und sie würden niemals von ihren Häusern entwurzelt werden. Die Amerikaner glauben an Chancen, die Sache diplomatisch lösen zu können. Für mich persönlich ist es ein Zeichen dafür, dass sie den Nahen Osten nur bedingt verstehen. Versuchen wir, die Frage vom Eingang zusammenfassend zu beantworten. Was ist die Hisbollah für eine Organisation? Ist es eine dschihadistische Organisation? Eine schiitische? Eine libanesische? Oder eine arabische?
oder aber eine iranische Organisation? Und die Antwort ist sowohl als auch, als auch, als auch, als auch. Um ihre Ziele auf all diesen fünf Ebenen verfolgen zu können, ist die Hisbollah bereit, manchmal, wenn es sein muss, auf eine oder mehrere zu verzichten, im Widerspruch. Zum Beispiel, wenn sie den Libanon opfern müssen für iranische Ziele, sind sie dazu bereit, obwohl sie sich als das Schutzschild des Libanon darstellen. Die meisten Länder definieren Hisbollah als eine Terrororganisation. Ein paar tun das nicht. Russland, Syrien, Kuba, Nordkorea, Algerien, der Irak und der Iran. Für jeden, der vielleicht unsicher ist, was Hisbollah ist, weil er sich mit der Geschichte und der Gegenwart kaum beschäftigt hat, gilt das Sprichwort: Sage mir, wer deine Freunde sind, und ich sage dir, wer du bist. Auch heute schließen wir die Episode mit einer persönlichen Geschichte ab. Eine Geschichte eines Paares, Shachar Single und seine Freundin Hadar Klein, verbrachten die Nacht zwischen dem 6. und 7. Oktober auf der berühmten Party. Sie waren nicht alleine da, sondern feierten mit einer ganzen Gruppe junger Israelis, die sich auf einer Backpack-Reise durch Südamerika ein paar Jahre vorher kennengelernt haben. Die längere Backpack-Reise durch Länder der Dritten Welt ist ein erwartetes Kapitel im Lebenslauf der typischen Israelis, gleich nach dem Militärdienst. Shachar hätte wahrscheinlich nie gedacht, dass die erlernten Fähigkeiten im Militärdienst ihm im zivilen Leben helfen werden. Er hat in einer Spezialkommandoeinheit gedient. Wie viele andere versuchte das Paar mit den Freunden im Auto vom Partygelände gleich nach Beginn des Alarms zu flüchten. Sie standen nur ein paar Minuten im Stau am Parkplatz des Festivalgeländes, bis die Pickups mit den Terroristen angekommen sind. Sie haben verstanden, flüchten ist die einzige Möglichkeit. Auf der Flucht fielen Menschen um. Die Kugeln der Kalaschnikows flogen um ihre Ohren, manchmal ein paar Zentimeter weit. Sobald sie verstehen, dass der Baucontainer, in dem sie Schutz fanden, eine Todesfalle wird, fliehen sie weiter und verstecken sich in einem kleinen Wadi, bis sie von zwei Palästinensern gesehen werden, die nicht bewaffnet sind. Höchstwahrscheinlich Zivilisten, die nach den Terroristen der Hamas aus Gaza mitgekommen sind. Die zwei Männer finden einen Zaunpfahl aus Metall und rennen auf das Paar zu und schlagen sie. Shachar und Hadar fallen beide auf den Boden. Einer der Angreifer holt ein Messer raus. Hadar beschreibt später, sie war überzeugt, sie wird zuschauen, wie ihr Freund mit dem Messer ermordet wird, und nachher wird sie erst vergewaltigt werden und dann ebenfalls ermordet. Während Shachar gegen die zwei Angreifer mit bloßen Händen kämpft, schreit er seine Freundin zu: Renne weg, vielleicht würde sie überleben. Wie durch ein Wunder schafft er, die beiden Angreifer zurückzuschlagen und selbst wegzurennen. Die Angreifer kommen nicht hinterher. Es war die Militärausbildung, die den beiden wohl das Leben gerettet hat. Sie finden einen Graben in der Erde und verstecken sich drin, stundenlang. Von dort aus beobachten sie Terroristen, die in aller Ruhe gelegentlich das Gewehr nehmen und auf Menschen schießen. Menschen, die versuchen, von ihren Verstecken weiter zu flüchten. Dabei lachen sie, rauchen sie, ganz gelassen und mit bester Laune. Sie beobachten, wie die Terroristen Verletzte auf Pickups laden und entführen. Irgendwann kommen zwei Männer ganz nah an den Versteck. Sie sprechen Hebräisch, Militär. Wenige Tage später geht Shachar in den Reservedienst nach Gaza. Am letzten Reservedienstag bei seiner Entlassung nimmt er seine gesamte Abteilung und erzählt am Partygelände seine Geschichte.